Fühlt sich richtig normal an. Also mein Knie ist noch nicht ganz gut, aber es ist schon viel besser. Wir haben einfach zu viel gemacht, es war überfordert. Ja, heute ist das Thema Neid. Ich habe es genannt Krafträuber Neid, von dem Gefühl zu kurz zu kommen. Und es ist ja nicht so ein schönes oder einfaches Thema, aber Gott ist ja nicht ein Gott, der guckt und sagt, habe ich dich wieder erwischt? Sondern der sagt, ach, meine Liebste, mein Liebster, mit meiner Kraft kannst du es doch auch anders machen. Und ja, in diesem Geist, und da möchten wir das hören, was ich jetzt zu sagen habe. Gott ist ein Gott, der den Finger auf die Wunde legt, aber deswegen, weil er uns in die Freiheit führen will. Also, dann kommt die Folie 1. Auf was ihr euch einstellen könnt. Also so eine kleine Einführung und dann, wie Neid entsteht und sich weiterentwickelt. Und dann, worauf man alles neidisch sein kann, das glaubt ihr gar nicht. Und dann die Auswirkungen von Neid am Beispiel von David und Saul. Und dann Neid loswerden, 6 praktische Tipps. Und dann, was stattdessen? Das Gegenkonzept ist Dankbarkeit und Gottvertrauen. Also Krafträuber Neid, von dem Gefühl zu kurz zu kommen. Jeder, der mit Geschwistern aufgewachsen ist, weiß, wovon ich rede. Nur nicht zu kurz kommen, wenn der Nachtisch verteilt wird oder wenn es Geschenke gibt. Alles muss gerecht verteilt werden. Und gute Eltern, die achten darauf, dass die einzelnen Kinder nicht zu kurz kommen. Dass kein Neid unter die Geschwister entsteht, obwohl der ganz schnell kommt. Und das Ganze findet seine Fortsetzung dann 30 bis 50 Jahre später, wenn das Erbe verteilt wird. Bloß nicht zu kurz kommen. Meistens geht es ja gar nicht dort um das Geld, sondern meistens ploppt ungelöste Familienkonflikte wieder auf. Gott widmet 2 von 10 Gebote dem Thema Neid. Und zwar das 9. und das 10. Gebot. Neid ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Gleich am Anfang der Bibel, in 1. Mose 4, lesen wir davon. Der erste Krimi. Mord aus Eifersucht bzw. Neid, die Geschichte von Kain und Abel. Das 9. und 10. Gebot, das lesen wir in 2. Mose 20, Vers 17. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und diese 2 Gebote, die werden in 5. Mose 5 wiederholt. Da kommen wir später noch dazu. Der ganze Stolz von den Engländern ist ja der gepflegte Rasen. Und dort gibt es ein Sprichwort, das heißt, the grass is always greener on the other side of the fence. Übersetzt heißt es, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite vom Gartenzaun, also beim Nachbarn. Ein paar Worte zu den Begriffen Neid und Eifersucht. Neid ist fast immer gleichzusetzen mit dem Wunsch, was zu besitzen oder haben zu wollen, was andere haben oder was andere besser können als man selber. Eifersucht hingegen ist die Angst davor, eine Bezugsperson oder eine Sache zu verlieren oder nicht genügend Anerkennung zu kriegen. Oft werden die Begriffe synonym verwandt. Die haben eins gemeinsam, dahinter steht ein geringes Selbstwertgefühl, das gepaart ist mit der Angst, zu kurz zu kommen. Sprüche 14, Vers 30 zeigt ein erschreckendes Bild zum Thema Neid. Und zwar steht da, ein gelassenes Herz ist Leben für den Leib, doch Wurmfraß in den Knochen ist die Eifersucht. Also Neid hat Auswirkungen. Unsere Knochen sind für die Stabilität in unserem Körper notwendig. Also wenn wir keine Knochen hätten, wären wir so ein Fleischkloß, der sich weiter bewegt. Und wenn das da drin steht, dass der Neid Wurmfraß in die Knochen ist, dann ist das, was da das aussagen will, der Neid nimmt uns unsere Stabilität. Und Neid ist ein Krafträufer, steckt deine Energie lieber in Positives. Neid ist auch ein weit verbreitetes, kulturübergreifendes menschliches Phänomen. Und die meisten Menschen, die schämen sich da dafür. Daher wird wenig darüber geredet, obwohl Neid ständig präsent ist. Ich möchte dir also Mut machen, dass du dich auf das Thema einlässt, weil du befindest dich in großer Gesellschaft. Das Positive dran ist, Gott möchte uns von unseren negativen Verhaltensmustern befreien. Er will, dass wir in Frieden leben. Nächste Folie, wie Neid entsteht und sich weiterentwickelt. Woher kommt der Neid? Die Bibel gibt uns hier einen Hinweis, das steht in Markus 7, 21 bis 23. Aus dem Herzen der Menschen kommen heraus böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Missgunst, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Mit den Gedanken fängt es an. Und oft steht dahinter das Gefühl, zu kurz zu kommen oder schlichtweg der Wunsch, immer mehr haben zu wollen. Und das nennt man dann Habgier. Neid hat verschiedene Ausprägungen. Es fängt damit auch an, dass man uns mit anderen vergleicht. Und da befinden wir uns nur auf der rationalen Ebene. Vergleiche, beurteile, das brauchen wir. So treffen wir unsere Entscheidungen. Und es ist ja auch positiv, sich zu vergleichen und zu sagen, okay, das macht der andere gut, das kann ich mir abgucken, das mache ich auch. Also vergleichen ist nicht nur negativ. Die Frage ist, wie es weitergeht. Und schwierig wird es dann anschließend, wenn negative Gefühle dazukommen. Dann spricht man von Neid. Der andere hat was, was ich nicht habe. Hilfe, ich komme zu kurz. Das kann sogar ein Lebensgefühl sein, ich komme immer zu kurz. Und jetzt ist Neid gepaart offenbar mit Selbstmitleid. Die nächste Steigerung, ich gönne dem anderen das, was er hat, nicht. Das nennt man Missgunst, die sich dann bis zum Hass steigern kann, wie man in dem Beispiel von Kain und Abel sieht. Eine weitere Steigerung, ich muss das, was der andere hat, unbedingt haben. Und so entwickelt sich Habgier. Wenn ich das, was der andere hat, mit allen Mitteln haben muss, kann das Ganze auch in Kriminalität abgleiten. Und der Talmud spricht da wahre Worte. Zu der Folie, achte auf deine Gefühle, denn sie werden zu Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Durch meinen Unfall bin ich ja in meiner Beweglichkeit sehr eingeschränkt. Ich war früher sehr sportlich und wenn ich mich jetzt mit anderen Menschen vergleiche, dann steht wahrscheinlich 99% der Menschen besser da als ich. Und manchmal macht mich das auch traurig, wenn ich zum Beispiel zu einer Wanderung nicht mitmachen kann. Und das ist auch okay. Aber ich habe mir vorgenommen, auf das zu schauen, was ich kann und nicht auf das zu schauen, was nicht geht. Also ich habe mir mal vorgenommen, ich möchte keine verbitterte Alte werden. Und ich möchte am Ende meines Lebens voll Dankbarkeit zurücksehen können. Und an dieser Stelle will ich nochmal die Worte aus dem Talmud lesen, weil sie so prägend sein können für unser Leben. Achte auf deine Gefühle, denn sie werden zu Gedanken. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Als nächstes werden wir sehen, worauf man alles neidisch sein kann. Jetzt betrachten wir nochmal das 9. und 10. Gebot mit den Erklärungen von Martin Luther, wie er das im kleinen Katechismus formuliert hat. Das 9. Gebot, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Was ist das? Kommt euch vielleicht bekannt vor aus dem Konfirmandenunterricht. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause trachten und mit einem Schein des Rechts an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten, förderlich und dienlich seien. Das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weibes, Knechts, Magd, Vieh, noch alles, was sein ist. Noch alles, was dein Nächster hat, fällt mir so ein. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht seine Frau, Gehilfen oder Vieh ausspannen, abwerben oder abspenstig machen, sondern dieselben anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Wir übertragen das mal auf unsere Zeit. Ist ja nicht mehr so aktuell jetzt mit Vieh oder mit den anderen Sachen, die da benannt sind. Auf was kann man alles neidisch sein? Also auf Materielles. Zum Beispiel auf den Reichtum, auf das Geld, das einer hat, auf sein Auto, auf das Haus, auf Schmuck. Könnte man natürlich fortführen. Man kann auch neidisch sein auf das, was sich der andere leisten kann. Zum Beispiel teure Reise, Konzert- oder Eventveranstaltungen, teure Restaurantbesuche und so weiter. Man kann neidisch sein auf Beziehungen, auf die vermeintlich schönere Frau, die der andere hat, auf den netten Mann, wenn einem der eigene gerade mal auf den Wecker geht, intelligenter oder gute Freunde. Man kann auch neidisch sein auf den Einfluss, den jemand hat, auf die Macht, die jemand hat, die Position oder die Karriere von anderen. Auch auf Begabungen und Fähigkeiten. Ja, wenn ich bloß so gut Klavier spielen könnte wie der andere oder so oder ähnlich. In seine Erklärungen geht Luther über das Nichtbegehren hinaus, sondern er sagt sogar, sondern ihm dasselbe zu behalten und förderlich und dienlich sein. Das heißt, wir sollen den anderen in seine Fähigkeiten und bezüglich seines Besitzes sogar fördern und unterstützen. Gleichzeitig sollte man die Mühe sehen, die hinter dem meisten Erfolge steht. Man beneidet vielleicht die Freundin um ihre Modellmaße und sieht ihre Traumfigur. Gleichzeitig übersehen wir, dass sie dafür jeden Abend hungert und ihre Wochenende im Fitnessstudio verbringt. Hand aufs Herz, wärst du bereit, denselben Preis zu bezahlen, um auch das zu besitzen, was dein Nächster oder dein Kollege hat? Was ist der Preis für seine Karriere? Vielleicht, dass er seine Kinder kaum sieht, weil sie schon im Bett sind, wenn er nach einem 12- bis 14-stündigen Arbeitstag nach Hause kommt. In früheren Zeiten gab es mal eine Werbung von einer Bausparkasse. Da war ein Mann und statt einem Kopf hat er ein Haus gehabt. Der Albtraum jedes Häuslesbauer, dass nichts anderes mehr Platz hat. Aber es kann sein, dass man so sehr aufs Häuslebauen fokussiert ist, dass die Ehe dabei in die Brüche geht. Es gibt ein Zitat von Karl May, also ich weiß jetzt nicht genau, ob das der ist von Winnetou und Old Shatterhand, aber er sagt was Wahres. Und zwar sagt er, bevor du einen Menschen beneidest, frage dich, ob du wirklich und von ganzem Herzen und in jeder Beziehung an seiner Stelle sein möchtest. Ich lese es nochmal. Bevor du einen Menschen beneidest, frage dich, ob du wirklich von ganzem Herzen und in jeder Beziehung an seiner Stelle sein möchtest. Dann kommen wir zu den Auswirkungen von Neid. Das ist die Geschichte von Saul und David, zu lesen im 1. Samuel 18, Vers 5 bis 16. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, die uns die Auswirkungen von Neid ganz deutlich vor Augen führt. Und ich lese aus der Übersetzung Neues Leben. Die Überschrift heißt: Saul wird neidisch, eifersüchtig auf David. David zog für Saul in den Kampf und war erfolgreich in allem, was Saul ihm auftrug. Schließlich machte Saul ihn zum Heerführer, eine Wahl, die den Beifall des Volkes und auch der Diener Sauls fand. Als das Heer nach dem Sieg Davids über die Philister nach Hause zurückkehrte, kamen die Frauen aus allen Städten König Saul entgegen. Sie sangen und tanzten vor Freude und spielten auf Zamburinen und Zimbeln. Sie sangen: Saul hat Tausende getötet, aber David Zehntausende. Saul wurde sehr zornig, weil ihm das Lied ganz und gar nicht gefiel. Er dachte: Sie sagen, David habe Zehntausende getötet und ich nur Tausende. Als nächstes werden sie ihn zu ihrem König machen. Und von da an war Saul eifersüchtig oder neidisch auf David. Am nächsten Tag wurde Saul von einem bösen Geist Gottes befallen, sodass er wie ein Wahnsinniger in seinem Haus tobte. David begann, auf der Harfe zu spielen, wie er es immer tat. Doch Saul hatte einen Speer in der Hand und schleuderte ihn nach David in der Absicht, ihn an die Wand zu spießen. David aber konnte dem Speer zweimal ausweichen. Da fürchtete sich Saul vor David, weil ihn der Herr verlassen hatte und jetzt mit David war. Schließlich verbannte Saul David aus seiner Nähe, gab ihm den Oberbefehl über 1000 Mann, die David immer wieder in die Schlacht führte. Und David hatte Erfolg bei allem, was er unternahm, denn der Herr war mit ihm. Als Saul das erkannte, fürchtete er sich noch mehr vor David, doch ganz Israel und Juda liebte David, weil er seine Truppen so erfolgreich in die Schlacht führte. Also Neid hat körperliche Auswirkungen. Die Geschichte von Saul und David zeigt es deutlich. Zuerst ist da der Stich in die Brust, der Hals schnürt sich zu, die Magensäfte brodelt, bis Galle auf der Zunge brennt und schließlich durchfährt der Neider die blanke Wut über eine tief empfundene Ungerechtigkeit. Ich habe das mal erlebt in der Seelsorge. Da war eine Frau, die hat ihrer Schwester geholfen, die neue Küche zu putzen. Und der Neid war so groß, dass sie sich erbrechen musste und aufhören musste. Dann kommen auch die seelisch-geistlichen Auswirkungen. Die Wut Sauls, die schränkt seine Gedanken ein. Er kann nur noch eines denken: David muss weg. Er tobt wie ein Wahnsinniger und versucht, David zu töten. Als es ihm nicht gelingt und David immer mehr Erfolg hat, erfasst ihn eine heftige Angst vor David. Und er merkt, dass Gott sich von ihm abgewendet hat. Zugegeben, das ist ein heftiges Beispiel. Vielleicht kann man manches doch in Ansätze nachvollziehen und einiges kommt einem bekannt vor. Es muss ja nicht immer gleich handgreiflich werden. Es gibt auch subtilere Formen. Ein Kollege oder Kollegin bekommt eine Position, die du angestrebt hast. Oder eine andere Frau wird zur Freundin einer Person, mit der du dir schon lange eine Freundschaft wünschst. Du fühlst dich ungerecht behandelt. Berechtigt oder unberechtigt hast du das Gefühl, zu kurz zu kommen. Du wirst traurig und oder wütend, soweit alles okay. Aber jetzt kann man sich entscheiden, wie die Geschichte weitergeht. Du kannst intrigieren, Gerüchte über die Person in die Welt setzen, ihr Beziehungsumfeld zerstören und ihr das Leben richtig schwer machen. Das ist auch Mord, Rufmord. Das Ergebnis kann nur für eine kurzfristige Genugtuung sein. Langfristig schadet man sich am meisten selber. Und geistlich gesehen liegt auf so einem Verhalten kein Segen, wie uns auch die Geschichte von Saul zeigt. Du kannst, nachdem du deine Gefühle wahrgenommen hast, auch einen ganz anderen Weg einschlagen. Du kannst zu Jesus kommen und ihm die ganze Misere klagen, trauern, eventuell auch für dich beten lassen. Mit der Zeit kommt Gottes Friede in dein Herz und du erlebst, dass er für dich sorgt. Und du kannst vielleicht sogar diese Person segnen. Noch so ein Spruch. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Dann die nächste Folie, neidlos werden. Einige Tipps. Es gibt auch ein anderes Sprichwort und das heißt, der oder die andere ist grün vor Neid. Neid hat einen schlechten Ruf. Oftmals schämt man sich dafür, wenn man dem grünen Neidmonster Tür und Tor geöffnet hat. Neid raubt dir deine Kraft, die dir dann für positive Aktivitäten fehlt. Außerdem raubt Neid uns die Freude. Es gibt jemand, der ein teuflisches Interesse daran hat, uns lahmzulegen. Gib dem Durcheinanderbringer keinen Raum und hier einige Tipps dazu. Tipp 1. Steh zu deinen Gefühlen. Gesteh dir selbst ein, dass du neidisch bist und quäl dich nicht deswegen. Wenn wir unsere Gefühle nicht angucken, dann können wir sie auch nicht verändern oder sinnvoll damit umgehen. Und das ist schon der erste Fehler, wenn man die Gefühle nicht wahrnimmt, sondern vertuscht, weil sie eben negative Anstrich haben. Tipp 2, hinterfrage das Gefühl. Es sind selten die materiellen Güter, um die du deine Mitmenschen beneidest. Vielmehr ist es der Gedanke, dass du mit dem Leben, wie es beispielsweise dein Nachbar führt, viel zufriedener wärst. Frag dich, wieso du der Meinung bist, dass du unter anderen Umständen glücklicher wärst. Was ist in der letzten Zeit auf der Strecke geblieben? Das kritische Hinterfragen der eigenen Lebenssituation ist oft schmerzlich. Aber die Erkenntnis, dass was Entscheidendes in deinem Leben fehlt, kann dir helfen, einen neuen Weg einzuschlagen. Tipp 3. Vermeide Missgunst. Es ist in Ordnung, sich etwas zu wünschen, was jemand anderes besitzt. Es kann einen motivieren, aber man soll sich hüten vor dem aggressiven Wunsch, das Glück nur von einer anderen Person zu zerstören. Das Unglück vom anderen wird euch nicht glücklich machen. Tipp 4. Sieh genau hin. Im Vergleichswahn tendieren manche dazu, nur die Erfolge ihres Gegenübers zu sehen. Dabei übersät sie leicht, was jemand für seinen Erfolg opfern musste, wie vorher schon berichtet. Und willst du dann wirklich mit dem tauschen? Tipp 5. Konzentriere dich auf deine Stärken. Wer um seine eigenen Fähigkeiten und Vorzüge weiß und die auch schätzt, der ist weniger anfällig für Neid. Was fällt dir leicht? Was einem anderen schwerfällt. Wofür wirst du geschätzt? Und wenn du auf Anhieb jetzt keine Antwort hast, dann frag doch mal deine Familie oder deine Freunde. Das wird dein Selbstwertgefühl stärken. Wir haben mal im Hauskreis, das ist schon lange her, aber so eine Runde gemacht, was man immer am anderen schätzt. Also leider ist es ja so, dass man immer nur das sagt oder häufig, was euch nicht gefällt oder was kritisch ist, was der andere ändern muss. Aber macht es mal eine Runde, was schätze ich am anderen? Und ihr werdet sehen, dass da ganz viel Positives rauskommt. Tipp 6, sei dankbar. Dankbarkeit ist der beste und zugleich der edelste Weg zu mehr Glück und Zufriedenheit. Ja, sogar der Schlüssel zum Erfolg. Das belegen sogar mehrere Studien. Sei dankbar für das, was du hast und schau weniger auf das, was dir fehlt. da gibt es ja auch so ein Sprichwort, der Dankbare ist immer zufrieden, aber, nee, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber, oder weiß es jemand? Nee? Gut. Also Dankbarkeit ist wie ein Scheibenwischer, die diese Muckeschisse auf unserer Scheibe wegmacht. Und lasst uns jetzt zum Schluss nur einen geistlichen Aspekt anschauen. Das Gegenkonzept ist Dankbarkeit und Gottvertrauen. Und der Psalm 23 zeigt uns da ganz andere geistliche Alternative auf. Der Herr ist mein Hirte. Hier kommt schon eine innige, vertrauensvolle Beziehung zum Ausdruck. Der Herr ist mein Hirte. Der Hirte ist verantwortlich für das Wohl der Schafe. Mir wird nichts mangeln. Also ich komme nicht zu kurz, mir wird nichts mangeln. Mangel, manchmal ist es ja so, dass wenn man dankbar ist, sich oft gar nicht die Situation verändert, sondern nur der Blick. Mir wird nichts mangeln. Ich kriege zwar nicht alles, was ich mir wünsche, aber alles, was ich brauche. Und es wird kein Mangel auftreten, ganz gleich, wie sich die Umstände entwickeln. Also das ist für mich auch so ein Glaubensziel. Und wenn ich manchmal Mangel spüre, dann rufe ich mir diesen Satz immer wieder in Erinnerung. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Der Herr versorgt meine körperlichen Bedürfnisse optimal. In diesem Bild von der grünen Aue und vom frischen Wasser, weil das sind Leckerbisse für die Schafe. Das Lagern auf grüne Aue ist ein Bild von absoluter Zufriedenheit und Sättigung. Er erquickt meine Seele. Er hat auch meine seelischen Bedürfnisse im Blick und tut meiner Seele Gutes. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er verbirgt sich mit seinem Namen, dass er mich einen Weg führt, der für mich am besten ist. Und es kann sein, dass der Weg mir nicht immer sofort gefällt. Meist wird es im Rückblick sehen, dass der Weg gut war. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der Herr begleitet mich in schwierigen Zeiten. Er ist bei mir und tröstet mich, sodass ich keine Angst haben muss. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das Bild des Steckens steht für Bewahrung. Mit dem Stecker vertreibt der Hirte die wilde Tiere. Und mit dem Hirtestab leitet der Hirte die Herde. Sodass ich durch den Hirte Bewahrung und Leitung erfahren darf und es tröstet mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Selbst meine Feinde werden die gute Versorgung Gottes sehen. Er schenkt mir einen gedeckten Tisch, an dem ich mich in Ruhe hinsetzen kann und mein Essen genießen kann. So stärkt er mich in Auseinandersetzungen und gibt mir Gelassenheit durch seine Tischgemeinschaft, die mir ja auch erfahren dürfen wie heute im Abendmahl. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das Öl ist ein Bild für den Heiligen Geist. Der Herr versorgt mich auch mit himmlischen Segnungen, und zwar das im Überfluss, weil da steht, du schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich kann zuversichtlich sein, dass mich Gottes Güte und seine Barmherzigkeit mein ganzes Leben lang begleitet. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Dieser letzte Teilsatz verweist uns auf die Ewigkeit. Auch wenn ich das Leben auf dieser Erde beende wird, darf ich für immer in Gottes Gegenwart bleiben. Jesus verspricht uns, dass er uns dort eine Wohnung vorbereitet und das schon über 2000 Jahre, also das muss herrlich werden, diese Wohnung. Ich Willst du mal laut sagen? Also ich fasse nochmal zusammen. Neid ist ein weit verbreitetes Phänomen. Der Neid raubt dir deine Kraft und nimmt dir deine Stabilität. Diese Wurmfraß zur Erinnerung. Beschäftige dich weniger mit dem, was dir fehlt, sondern entscheide dich, an dem dich zu freuen, was du hast, und entwickle deine Stärke weiter. Das Gegenkonzept von Neid ist Dankbarkeit. Dankbarkeit, dankbare Menschen haben ein zufriedenes Leben. Jetzt fällt mir das wieder ein. Der Dankbare ist immer glücklich, aber der Glückliche ist nicht immer dankbar. So heißt der Spruch. Der Dankbare ist immer glücklich, aber der Glückliche ist nicht immer dankbar. Neid wirkt sich bis ins körperliche Befinden hinein negativ aus und zerstört unsere Beziehungen. Auf das bin ich gar nicht so eingegangen, aber der Neid, der zerstört wirklich Beziehungen. Bevor du auf jemanden neidisch bist, frag dich, ob du auch den Preis dafür für dessen Erfolg bezahlen möchtest. Du kannst mit Gottes Hilfe lernen, den Neid so weit loszuwerden, dass er dein Leben nicht bestimmen darf. Gott will, dass wir in Freiheit leben. Entscheide dich, das Original zu sein und immer mehr zu werden, das Gott meinte, als er dich geschaffen hat, und nicht die schlechte Kopie von jemand anderem, auf den du neidisch bist. Vertraue Gott, dass er dir das gibt, was du zum jeweiligen Zeitpunkt brauchst, und du wirst nicht zu kurz kommen. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Amen.